Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist eure Gastgeberin heute Abend, Steffi Orbach.
Hallo Kiel! Hallo, guten Abend! Wow! Ein voller Saal, das sehen wir gerne. Wie schön, dass ihr da seid. Wie schön, dass wir kommen dürften. Wir freuen uns sehr. Ja, und ich fange mal an mit einer Zeit, die noch gar nicht so lange her ist, an die ihr euch wahrscheinlich auch noch alle gut erinnern könnt, die Corona-Zeit. Das war ja die Zeit, in der wir alle plötzlich ganz, ganz viel zu Hause vor unseren Rechnern saßen und in Telefonkonferenzen hingen oder in Calls, wie man so gesagt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber am Anfang, da war das ja so, da gab es diese ganzen tollen Hintergründe, die man sich jetzt so einstellen kann. Die gab es damals noch nicht. Und dann haben Leute, ja, also man konnte Leuten plötzlich so wunderbar in die Wohnung gucken. Ne? Man konnte plötzlich sehen, was hängt denn da so an der Wand? Was hat denn der alles so im Bücherregal stehen? Und die ganz, ganz Schlauen, die haben damals schon gecheckt, man sieht nicht nur mich, sondern man sieht auch den Ausschnitt hinter mir. Da stelle ich doch mal die ganz, ganz schlauen Sachen da hinten hin. Ne? Also zum Beispiel stand dann da so der Zauberberg oder der Faust oder der Wojciech und man hat dann so geguckt und gedacht, wow, die haben ja ordentlich was auf dem Kasten, die Leute, die da so sitzen. Ne? Ein Buch, das man sich da wahrscheinlich nicht hingestellt hätte, das ist dieses hier. Mein Kampf von Adolf Hitler. Das hätte ich mir zumindest nicht ins Bücherregal gestellt, ist 100 Jahre alt mittlerweile. Und über dieses Buch wollen wir reden heute. Wir haben tolle Experten und eine Expertin eingeladen. Und auch dabei ist natürlich einer, dem dieses Buch hier gehört. Das ist der Mann mit dem größten Bücherregal von Bremervörde.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Dem übrigens auch dieses Buch gehört.
Ich muss mich aber erst noch dem Lob und dem Satz von dir am Anfang über Kiel anschließen. Es ist wunderschön hier, es ist ein wunderbares Publikum und ich freue mich auf den Abend. Jetzt du.
Wunderbar. Also, das ist dein Buch, Matthias.
Ja.
Und du bist natürlich Historiker, du musst ja sowas eigentlich haben, ne? Aber erzähl doch mal, wo hast du das her?
Das war eigentlich gar nicht so schwer. Es war noch zu D-Mark-Zeiten. Da bin ich häufiger auf Flohmärkten rumgelaufen und habe mal so geguckt, was es da so in den Bücherkisten gab. Und da habe ich dieses Buch entdeckt. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es hat mich entweder 2 oder 5 D-Mark gekostet. Ich habe das eingepackt, weil ich dachte, so als Historiker, der sich ja noch schriftlich geäußert hat, habe ich gesagt, das ist ein gutes Quellenmaterial und das sollte ich haben. Und deswegen habe ich das und seitdem steht es in meinem Bücherregal. Ich habe auch schon mal 2-3 Mal reingeguckt und was zitiert,
ja.
Aber nicht mehr.
Okay, machst du nicht mehr. Also du hast gerade gesagt, das steht in deinem Bücherregal, dann sieht das für alle Betrachter so aus. Hat dich da schon mal irgendwie jemand drauf angesprochen?
Nein, also wenn jemand zu mir kommt und dieses Bücherregal sich anschaut, dann sagen die immer oh, aber gucken nicht, was da im Einzelnen steht und die fragen immer, ob ich das alles gelesen habe und ich sage immer nein.
Wenigstens ehrlich bist du, ne?
Ja.
So, lass uns mal über das Buch anfangen zu reden. Also das wurde vor 100 Jahren in etwa im Juli 1925 veröffentlicht und in diesem Buch steht ja im Grunde drin, was Hitler und die NSDAP planten, wenn sie an die Regierung kämen. Davon waren sie aber 1925 ja noch weit entfernt. Ne? Wie sah es denn aus in der NS-Bewegung 1925?
Also das kann man nur sagen, da sah es schlecht aus. Die sind ja 1920 gegründet worden, die NSDAP. Damals haben sie ein 25-Punkte-Programm aufgestellt, das auch nie wieder verändert wurde. Und wenn man die Punkte liest, dann ist das fast schon auch das Regierungsprogramm, was dann später in die Tat mehr oder weniger umgesetzt wurde. Sie waren relativ bedeutungslos, spielten keine große politische Rolle, aber machten schon großen Radau. Also man konnte viel über sie lesen. Und innerhalb der rechtsextremen Szene ist es dann Hitler und auch der NSDAP gelungen, so eine gewisse Führungsposition zu ergattern, beziehungsweise er versuchte, da in diese Position hineinzukommen. Und das, obwohl die Partei in manchen Ländern der Weimarrepublik verboten war. Aber im Grunde genommen versuchten sie, nach oben zu kommen. Und je größer die politische und auch dann die ökonomische Krise in der Weimarer Republik wurde am Anfang und auch am Ende, desto mehr profitierten radikale Parteien, in diesem Falle die NSDAP, davon. Und das kennen wir auch von heute.
Wenn wir mal so in die Zeit gucken, 1923 gab es ja den Ruhrkampf. Da haben wir natürlich auch schon eine Folge drüber gemacht bei Eine Stunde History. Und den wollen wir jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Aber was folgte, war eine schwere Wirtschaftskrise im ganzen Land und die Hyperinflation. Inwiefern hat denn die NSDAP davon profitiert?
Naja, sagen wir es mal so. Also Hitler wollte in dieser Zeit versuchen, einen Umsturz herbeizuführen. Und er hatte am Anfang seiner politischen Karriere ein Vorbild. Und dieses Vorbild hieß Benito Mussolini. Das war der Faschistenführer in Italien. Und der war sehr theatralisch und hatte immer so die Idee, man müsste mit einer Revolution dieses Land sozusagen auf den Kopf stellen. Und das kam aber ganz anders. Es gab eine schwere Wirtschaftskrise in Italien und die Gewerkschaften waren geschwächt, die politische Linke war zerstritten. Und es kam dann der Punkt, an dem der König, der Papst, ganz wichtig in Italien, und auch die Wirtschaftsverbände gesagt haben, wir nehmen jetzt Mussolini und machen ihn zum Regierungschef und versuchen ihn, so wie später dann auch Hitler, einzurahmen, damit es besser wird. So, und Mussolini hatte aber die Idee, eine Revolution zu machen. Also hatte er seine Truppen, die vor den Toren Roms lagerten und darauf warteten, von ihrem Chef geholt zu werden, hat er die nach Rom geholt und hat einen Siegesmarsch in Rom inszeniert und das als Marsch sozusagen definiert, der Marsch auf Rom. Und das wiederum hat Hitler inspiriert, auch einen Marsch zu machen, nämlich den auf die Feldherrenhalle. Und das war am 9. November 1923.
Ja, und das ist ordentlich daneben gegangen. Da haben wir übrigens auch schon eine Folge gemacht drüber, über den 9. November 1923. Was genau ist da schiefgelaufen mit
alles.
Dem sogenannten Hitlerputsch?
Okay. Ja, alles. Das war,
Fassen wir es mal kurz ein bisschen zusammen.
Wir können die Sache beenden, alles. Also der war dilettantisch vorbereitet, der war schlecht durchgeführt und er scheiterte tatsächlich am entschlossenen Widerstand der Polizei, in diesem Falle der bayerischen Landespolizei, die sich einfach mit Gewehren denen entgegengestellt haben und dann auch geschossen haben, sodass dieser Putsch wirklich zerstieb. Nach ein, zwei Tagen war der Spuk vorbei. Mhm. Hitler konnte fliehen, sich also der Festnahme zunächst einmal entziehen und zwar für 48 Stunden tauchte er unter bei einem Gönner und Freund, das war Ernst Hanfstengel, der auch während der gesamten Nazizeit hinterher eine große Rolle gespielt hat oder eine besondere Rolle gespielt hat. Dann wurde er verhaftet, vor Gericht gestellt und zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt, von denen er aber nur nachgezählt 264 Tage absitzen musste.
Ja, aber immerhin lang genug, um in dieser Zeit dieses Werk hier zu verfassen. Mein Kampf ist im Gefängnis entstanden. Und es war eine Niederlage, haben wir gehört, die Mein Kampf überhaupt erst möglich gemacht hat. Der Putsch hatte nicht funktioniert, Hitler saß also da im Knast und hatte plötzlich sehr viel Zeit, sich mit all diesem zu befassen. Und dann setzte er sich hin und schrieb. Und Esther Körfgen, die hat sich mal mit der Entstehung von Mein Kampf befasst.
Ich glaube, dass schon damals mein rednerisches Talent sich in Form mehr oder minder eindringlicher Auseinandersetzungen mit meinen Kameraden schulte. Ich war ein kleiner Rädelsführer
geworden. Verzeihen Sie, aber wie wäre es, wenn Sie wenigstens einmal Ihre Schwester Paula erwähnen? Wenigstens aber Ihre Tante Johanna.
Nein, Hess.
Sie hat sie doch
gar keinen
immerhin
Fall.
Großzügig.
Niemand soll erfahren, aus welcher Familie ich komme.
Die Herren, das Mittagessen wäre dann angerichtet.
Ja, komme! Ich war ein kleiner Rädelsführer geworden, der in der Schule leicht und damals auch sehr gut lernte, sonst aber ziemlich schwierig zu behandeln war.
Zwei Zimmer stehen Adolf Hitler in der Festung Landsberg zur Verfügung. Um ihn herum haben seine Mitputschisten ihre Zellen, auch Rudolf Hess, Hitlers späterer Privatsekretär. Seit April sitzen im Erdgeschoss weitere 40 Mitglieder seines Stoßtrupps ein. Die Türen stehen offen, der Anstaltsdirektor ist ein Sympathisant Hitlers und sorgt dafür, dass es ihm an nichts mangelt.
Berchtold, Hauck, räumen Sie doch bitte hier mal auf. Schreck, bringen Sie mir Trachtenjacke und Hut. Ich möchte ein wenig im Garten spazieren gehen. Hess, Stehen irgendwelche Besuche an für heute?
Ja, für den Nachmittag haben sich angekündigt...
Sagen Sie allen ab. Ich will schreiben. Wie finden Sie das? Ein paar Worte über die Not. Wer nicht selber in den Klammern dieser würgenden Natter sich befindet, lernt ihre Giftzähne niemals kennen.
Bravo. Das ist sehr eindrucksvoll. Ich glaube allerdings, eine Natter hat gar keine...
Danke. Ich finde es auch stark.
Im Juni 24 verkündet der ER-Verlag, dass Hitlers Buch schon in wenigen Wochen erscheine. In den nächsten Monaten folgen immer neue Ankündigungen. Keinen der Termine hält Hitler ein. Im November lässt der Verlag seine Ankündigungen schließlich ganz sein.
Was wir heute an menschlicher Kultur, an Ergebnissen von Kunst, Wissenschaft und Technik vor uns sehen, ist nahezu ausschließlich schöpferisches Produkt des Ariers.
Auf Kameradschaftsabenden trägt Hitler seinen Mithäftlingen regelmäßig aus seiner Schrift vor.
Man schalte ihn aus. Und tiefe Dunkelheit wird vielleicht schon nach wenigen Jahrtausenden sich abermals auf die Erde senken. Die menschliche Kultur würde vergehen und die Welt veröden.
Meisterhaft!
Großartig!
Bravo! Meisterhaft!
Adolf Hitler!
Hitler rechnet damit, dass er im November 24 aus der Haft entlassen wird. Es sind bereits einige Veranstaltungen geplant, doch daraus wird nichts. Erst wollen die Juristen prüfen, inwieweit Hitler in den Aufbau neuer paramilitärischer Einheiten verwickelt ist. Das gibt ihm noch ein wenig Zeit.
Der schwarzhaarige Judenjunge lauert stundenlang, satanische Freude in seinem Gesicht. Das ahnungslose Mädchen, das er mit seinem Blute schindet.
Ich bitte um Verzeihung, aber der Verlag fragt an, welchen Titel Ihr Werk tragen wird.
Das will ich Ihnen sagen. 4,5 Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigheit.
Am 20. Dezember 24 kann Hitler die Festung Landsberg verlassen. Das Manuskript ist zwar noch nicht ganz fertig, aber der Verlag beginnt schon bald mit den Vorbereitungen des Drucks, um sie im Frühjahr 25 wieder einzustellen. Der Grund: Die bayerische Regierung hat zwar im Februar die Neugründung der NSDAP zugelassen, aber gleich danach ein Redeverbot über Hitler verhängt. Außerdem droht ihm die Ausweisung nach Österreich. Er muss vorsichtig sein jetzt, Provokationen vermeiden.
ER Verlag, Amann?
Ja, Hitler hier. Mein guter Amann, ich muss den Inhalt meines Werks noch einmal neu planen. Keine Darstellung unseres Putschs, keine radikale Kritik des politischen Systems. Verstanden?
Dann schlage ich Folgendes vor. Sie teilen das Buch in 2 Teile. Dann können wir wenigstens den ersten vielleicht bald herausgeben. Und es muss ein neuer Titel her. Wie wär's mit Mein Kampf? Untertitel: Eine Abrechnung.
Im Juni wird Hitler fertig. Mit 1 Jahr Verspätung kommt das Buch schließlich am 18. Juli 1925 auf den Markt.
Über die Entstehung von Mein Kampf. Vielen Dank. Und wir wollen jetzt noch ein bisschen genauer drauf gucken, was für ein Typ Mensch eigentlich Adolf Hitler zu dieser Zeit war. Was waren seine Pläne und was waren seine Gedanken? Das will ich jetzt besprechen mit Professor Wolfram Püter. Er ist Historiker an der Uni Stuttgart und Experte für die Weimarer Republik und den NS-Staat. Und schon auf dem Weg. Da ist er. Hallo, Herr Püter. Herr Püther, welche politischen Vorstellungen hatte Adolf Hitler in den ersten Jahren der Weimarer Republik?
Ja, das waren durchaus neue Vorstellungen. Hitler ist also ein politischer Neuling. Er war bis 1919 politisch nicht aktiv. Insofern saugt er auf das, was nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland im Schwange ist. Da haben wir zum einen einen Rassismus. Der Rassismus, den hat es schon im Kaiserreich gegeben, aber dieser völkische Rassismus, der davon ausgeht, dass die Nation keine Bekenntnisgemeinschaft ist, sondern eine rassisch definierte Zugehörigkeitsgemeinschaft. Und das verbindet sich mit einem radikalen Vernichtungsantisemitismus. Also es ist nicht die herkömmliche Judenfeindschaft, die es ja schon in der deutschen politischen Kultur tief verankert gibt, sondern die Vorstellung, dass die deutschen jüdischen Glaubens und überhaupt die Juden die Wurzel allen Übels sind, dass man die Weltgeschichte durch Antisemitismus erklären kann. Das ist durchaus neu. Hitler nimmt für sich in Anspruch, eine neue Weltanschauung zu begründen, um den Antisemitismus gegründet. Und das letzte Wichtige, was noch dazu gehört, ist ein radikaler Nationalismus. Und der ist populär in Deutschland, weil aufgrund der Kriegsniederlage und des Versailler Friedens fast alle politischen Kräfte in Deutschland bis hin zur Linken die Überzeugung sind, dass Deutschland ungerecht behandelt worden ist und dass dieser Friedensvertrag Deutschland viel zu harte Lasten auferlegt.
Ja, was waren denn die Vordenker, auf die sich Hitler bezogen hat? Wer hat ihn denn beeinflusst? Wen fand er gut?
Hitler nimmt für sich in Anspruch, alles aus eigener Größe heraus erfunden zu haben. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Hitler war keiner, der bis 1919, sagen wir, in der Politik sich in der politischen Ideenlehre umgetan hätte. Ist jemand gewesen, der ein gescheiterter Künstler war. Der gehörte dem Künstlerprekariat an. Er war ein Verehrer von Richard Wagner. Da lernte er, wie man auftritt, wie man die Massen begeistert. Aber im Grunde hat er keine politischen Lehrmeister. Er hat sich die Dinge, die in der Luft lagen, als Autodidaktiker selbst zusammengeführt. Also ja. Er hat nicht den großen Lehrmeister. Das würde auch zu seinem politischen Stil gar nicht passen.
Sie haben gerade den besonderen politischen Stil von Hitler angesprochen. War er das, also dieser besondere Stil, war das auch der Grund dafür, dass Hitler sozusagen so ein bisschen so eine Art, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, frischen Wind gebracht hat? Also war das das, womit er die Massen begeistern konnte?
Ja, zunächst mal hat er sich über den Massen zugewandt. Die bis dahin vorherrschenden Honoratioren haben lange textlastige Botschaften verkündet, ihre Texte abgelesen. Hitler geht vor, wie wir heute auch. Wir schauen das Publikum an, wir interagieren, wir sprechen frei, wir versuchen Emotionen zu mobilisieren, versuchen sozusagen auch alles optimal. Der Saal muss stimmen, das Licht muss stimmen, der Ton muss stimmen, alles muss stimmen. Das nennt man Synästhesie, das kann man von Richard Wagner lernen. Also
das war neu zu dieser Zeit?
Das war neu, absolut neu, dass man vor Massen so auftritt, dass sich jeder mitgenommen fühlte. Das war neu.
Wenn wir uns dieses Buch jetzt mal ansehen, was war der Grund, warum Hitler das Ihrer Ansicht nach geschrieben hat?
Er brauchte für sein politisches Comeback ein Narrativ, also eine Erzählung. Bis 1923 war Hitler unbekannt. Keiner wusste was von seiner Person. Der Mann hat sich neu erfinden müssen, aus den Gründen, die Sie gesagt haben. Er wollte neu starten. Und deswegen hat er sozusagen eine autoritative Darstellung seines Lebens. Das meiste stimmt alles nicht, was da drin steht, was sein Leben anbelangt. Das ist alles Fake News. Aber es war überzeugend. Und er hatte das Monopol. Kein anderer konnte ihm nachweisen, das stimmt alles nicht. Und alle haben gemeint, es ist so gewesen. Und das ist so eine schöne Geschichte, wenn ich die Hoheit über die eigene Biografie habe. Besser geht's nicht.
Das heißt, für wen, würden Sie sagen, hat er das denn geschrieben? Also hat er es fürs deutsche Volk geschrieben oder hat er es für seine Parteigenossen geschrieben, für sich selbst?
Für sich selbst nicht, sondern für alle die, die er als politische Gefolgsleute gewinnen wollte. Für die eigene Partei, Leute, die nachfragten, wer ist denn dieser Hitler, der seinen Neustart betreibt? Wo kommt der her? Was denkt er? Aber natürlich auch für seine politischen Rivalen. Also alle sollten der Überzeugung sein, er sei von frühester Kindheit an ein überzeugter Rassenantisemit gewesen, immer ein Überzeugungstäter und ähnliches mehr. Genauso und auch über die Brüche seines Lebens wollte er hinwegsehen. Also eine ganz geglättete Autobiografie. Und damit kam er neu auf den politischen Markt bei seinem Neustart.
Haben Sie es eigentlich ganz gelesen?
Ja, natürlich.
Und würden Sie sagen, dass das denn dem entspricht tatsächlich, was Hitler damit geplant hat? Ist das ein überzeugendes Buch für die damalige Zeit gewesen?
Es ist ein Buch aus einem Guss, ja. Wenn Sie alle Ecken und Kanten weglassen, wenn Sie sozusagen sich selbst idealisieren wollen, dann Und wenn Sie es erreichen, dass alle das auch so lesen, als sei es wirklich so gewesen, bis zu manchen Historikern heute, die wirklich meinen, wenn ich herausfinden will, wie Hitler sich in Wien, das war seine politische produktive Zeit, verhalten hat, dann muss ich einfach in meinen Kampf nachschauen. Ja, dann sind ihm bis heute manche auf den Leim gegangen und gehen ihm immer noch auf den Leim.
Professor Wolfram Püther war das. Er ist Historiker an der Uni Stuttgart. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Püther. Ja, Matthias, wir haben es gerade schon kurz angesprochen. Also Hitlers politische Vorstellungen, die kamen ja nicht aus dem Nichts. Das hat er sich ja nicht alles ausgedacht. Wer oder was hat Hitler geprägt?
Naja, also zu dem, was wir gerade gehört haben, will ich noch mal zwei Namen dazu nennen. Also ja. Er ist erst in Wien und später dann in München gewesen. Da ist er umgesiedelt sozusagen. Und er hat in beiden Städten sich als Zeichner probiert. Er ist da brutal gescheitert. Und Künstlerprekariat, hat er gerade gesagt. Er ist abgerutscht in die unterste soziale Stufe, hat in Obdachlosenheimen gelebt. Er hielt sich in Kaffeehäusern auf, hat dort die rumliegenden Zeitungen gelesen. Und auch über die haben wir schon mal eine Sendung gemacht, die Alldeutschen Blätter, also aus dem Alldeutschen Verband kommend. Das war ein antisemitischer Radauhaufen, der solche Parolen, wie sie dann später von der NSDAP auch verbreitet wurden, schon damals in Text und Wort in ihren entsprechenden Zeitschriften verbreitet hat. Und da entwickelte er dieses antisemitische Weltbild. Und als dann 1917 in Russland die Oktoberrevolution erfolgreich war, kam der Antibolschewismus dazu, von dem er dann gesagt hat, das sind sowieso alles Juden. Also passte das dann wunderbar zusammen. Und daraus hat er sich das, was wir gerade gehört haben, sozusagen auch zusammengebastelt. Also,
zusammengereimt.
Ja.
Ja, auf vielen Seiten. Wir haben jetzt gerade gesagt, also Wien und München, hast du gesagt, waren so die Orte, die ihn sehr geprägt haben. Wer waren die Menschen, die ihn
geprägt
haben?
Ja, da gab es zu der Zeit einen Bürgermeister in Wien, das war Karl Lueger. Und dieser Mann war für Hitler so eine Art Vorbild, aber jetzt nicht so sehr in seiner politischen Auffassung, sondern wie er die Massen begeistert hat und wie er es tatsächlich geschafft hat, den Katholizismus oder die katholischen Bevölkerungsanteile Wiens mitzunehmen und in seine Politik zu integrieren. Das hatte weniger was mit Glauben zu tun oder dem Katholizismus, als vielmehr mit dem politischen Kalkül. Und dann gab es noch einen zweiten, der auch sehr bedeutend war, Georg Lanz von Liebenfels. Das war ein Mensch, der als Autor gilt der nordischen Rasseideologie. Das heißt, die Idee sozusagen, dass die nordischen Menschen blond, blauäugig, groß, sportlich, tapfer, schnell, den anderen angeblich vorhandenen Rassen in der Welt überlegen sein und deswegen auch befähigt sein, diese Welt zu beherrschen. Und das ist sozusagen das deutschnationale, antisemitische und eben rassenideologische, was Hitler maßgeblich beeinflusst hat und ihn dann auch zu dem hat werden lassen, was wir heute leider zur Kenntnis nehmen müssen.
Ja, ich würde gerne noch mal zurückkommen zum Buch und Frau Professor Zehnpfennig auf die Bühne bitten. Sie ist Historikerin und Extremismusforscherin und sie hat über Mein Kampf publiziert. Hallo Frau Zehnpfennig. Ich muss Sie wahrscheinlich nicht fragen, ob Sie dieses Buch tatsächlich ganz gelesen haben, richtig?
Es wäre etwas schwierig, es zu kommentieren, ohne es gelesen zu haben.
Richtig. Ja. Wie oft haben Sie es wohl gelesen, was glauben Sie? Können Sie es noch so schätzen?
Sehr oft.
Sehr oft. Ja. Und haben Sie das gerne getan? Ist das ein einfach zu lesendes Buch?
Nein, aber es ist eine große Herausforderung und es ist unheimlich interessant, wenn man die Geschichte verstehen will, weil so viel drin ist. Man muss sich natürlich über diese furchtbare Sprache und diese Hassorgien, die darin zu finden sind, hinweg bewegen, auf den Inhalt schauen. Aber dann ist das wirklich ein aufklärendes Buch sondergleichen.
Ja, bevor wir über den Inhalt sprechen, würde ich gerne einmal so über die Form sprechen. Also wie ist es aufgebaut?
Es sind ja zwei Bände. Der zweite Band ist ja erst 25, 26 entstanden. Der erste Band ist in der Festungshaft geschrieben worden. Und der erste Band behandelt hauptsächlich Hitlers Werdegang, Hitlers Autobiografie. Und der zweite Band dann die Entwicklung der Partei. Und natürlich ist da sehr vieles geschönt. Das ist zweifellos so. Ich würde aber nicht so weit gehen wie der Kollege, dass das alles Fake News sind. Man kann vieles gar nicht mehr feststellen, weil es kaum Quellen gibt über die Zeit in Wien zum Beispiel. Ja, also man kann das nicht so einfach widerlegen, weil man keine gegenteiligen Quellen hat. Aber also insgesamt.
Ist das für ein Beispiel?
Ja, es wird immer gesagt, der hat niemals auf dem Bau gearbeitet. Das ist gelogen.
Ja.
wie will man das widerlegen? Ja, also man hat ja keine Quellen, dass er es nicht getan hat. Mhm. Ja? Oder er hat all seine Kenntnisse des Antisemitismus oder anderer Bewegungen nur aus solchen Zeitungen, solchen Postillen erlangt. Ja? Er war, das ist nachgewiesen, zeitgleich in 3 Wiener Bibliotheken eingeschrieben und hat ganz viel gelesen und wohl auch wirklich viel Bücher gelesen. Natürlich nicht auf die richtige Art und Weise, ja. Mhm. Aber das ist schon ein bisschen mehr, was man ihm zutrauen kann an Hintergrundwissen.
Ja. Jetzt sind wir eigentlich ja schon beim Inhalt angekommen. Also was steht denn in diesem wirklich sehr, sehr schweren Werk? Ich wollte die ganze Zeit mal gucken, wie viele Seiten das hat. Und das habe ich überhaupt noch nicht gemacht. Wissen Sie es auswendig?
Ja, fast 800. Kommt auf die Ausgabe an natürlich.
Diese hier hat 781 Seiten. Was steht denn da so drin, außer jetzt Antithesen gegen Juden und Bolschewisten? Was ist der Inhalt dieses Buchs?
Ja, also Hitler entwickelt dort seine Weltanschauung. Ja, das ist eine in der Tat in sich geschlossene Weltanschauung. Und man sieht auch, wie die sich langsam herausbildet. Auch hier natürlich mag vieles stilisiert sein, aber man sieht dann eben auch den logischen Zusammenhang. Man merkt dann auch, dass diese Weltanschauung die eherne Grundlage seiner politischen Programmatik ist. Also das war ein fanatisch glaubender Mensch, der eine Erklärung der Wirklichkeit gefunden zu haben glaubte, die wirklich alles aufschlüsselt. Und diese Weltanschauung ist dann Grundlage eines innenpolitischen Fahrplans und eines außenpolitischen Programms. Also er hat eigentlich alles offenbart in diesem Buch, auch seine politisch-strategischen und taktischen Überlegungen. Also man kann sehr vieles entschlüsseln von dem, was er später getan hat, als Ausdruck dieser Prinzipien. Zum Beispiel, dass man das große Ziel, die große Mission in kleine Etappenziele unterteilen muss, um die kleinen Geister nicht zu verschrecken. Man darf also am Anfang nicht sagen, worauf man letztlich hinaus will, sondern man muss das systematisch abarbeiten, bis man bei dem Endziel angelangt ist. Nicht? Solche Überlegungen stehen da drin. Und das erhält natürlich einiges aus der späteren Praxis.
Also das heißt, wenn man dieses Buch bei Erscheinen 1925 aufmerksam gelesen hätte, von vorne bis hinten, dann hätte man im Grunde schon wissen können, was nach 1933 passiert.
Was er plant jedenfalls. Natürlich war das ein Plan und die Verwirklichung eines Plans hängt natürlich immer an den Umständen. Ja? Er kann ja vieles nicht vorwegnehmen, also wie andere reagieren darauf zum Beispiel. Ja? Aber was er vorhatte, das konnte man wissen und es ist wirklich sehr erstaunlich, wie viel er davon umsetzen konnte.
Wie viele Exemplare, wissen Sie eigentlich, sind davon verkauft worden? Ich habe hier vorne mal reingeguckt. Es ist die 855. Auflage hier, die ist von 1943. Und da steht, Gesamtauflage sämtlicher Ausgaben hier schon 1943, 10.240.000. Haben Sie eine Ahnung, wie oft dieses Buch tatsächlich gedruckt wurde?
Also 11 Millionen waren es mindestens.
Ja.
Und das war eine große Einnahmequelle für ihn, ja, weil er die Tantieme steuerfrei bekam. Gedruckt wurde es so oft, also nicht nur, weil der Führer es so wollte, sondern weil das auch verteilt wurde in Unternehmen für Jubiläen. Es wurde Ehepaaren überreicht bei der Trauung und so weiter. Also man hat auf diese Weise den Absatz enorm gesteigert.
Also das heißt, es ist nicht der einzelne Bürger in die Buchhandlung gegangen und hat gesagt, ich hätte gerne meinen Kampf von Adolf Hitler, sondern das ist wirklich massenhaft von Städten, Gemeinden gekauft worden und ist dann dieses Exemplar. Hier ist übrigens so eins, was zur Hochzeit verschenkt wurde. Hier steht drin, dem jungvermählten Paare mit den besten Wünschen für eine glückliche Ehe überreicht von der Gemeinde, steht leider nicht, welches ist, am, steht da auch nicht, der Bürgermeister. Also dieses Buch sollte vielleicht überreicht werden einem jungvermählten Paare, ist es aber leider nicht. Aber das ist tatsächlich dann als Geschenk mitgegeben worden. Ja. Ne?
Natürlich haben Leute es auch einzeln gekauft, klar, nicht? Aber es war schon eine offizielle Gabe seitens des Staates. Ja,
ja. Und wenn wir jetzt auf diese Gaben mal gucken, also haben Sie irgendwie eine grobe Vorstellung davon, ob dieses Buch tatsächlich gelesen worden ist von vielen Menschen oder stand das im Regal?
Also Herr Plöckinger, der gleich kommen wird, weiß da mehr, der hat darüber publiziert.
Ja.
Mein Eindruck ist, dass es damals war wie heute, dass alle ein sehr dezidiertes Urteil über dieses Buch haben, aber kaum jemand es gelesen hat. Und also das finde ich immer sehr schade, denn wie gesagt, es ist da viel zu finden. Und es ist auch so ein bisschen die Tendenz, immer sich darüber lustig zu machen. Man muss, was die Sprache angeht, ja auch dran denken, diese expressionistische Haltung war damals eine verbreitete. Ja? Das waren diese exzessiven Sprechweisen, die uns heute so hohl und komisch vorkommen, die waren damals einfach verbreitet. Sprachlich ist es schlecht, aber der Mann war ja auch ungebildet. Das alles ist aber kein Hinderungsgrund, die Sache ernst zu nehmen. Und ich meine, wenn man weiß, was dieser Mensch bewirkt hat in der Welt, der hat die Weltordnung umgestellt. Ja? Das sind alles Folgen unserer heutigen Gegenwart. Das sind nicht zuletzt Folgen des Eingreifens dieses Mannes. Dann kann man das nicht so einfach abtun. Da muss man das schon ernst nehmen. Und es ist ein Blick in den Kopf dieses Mannes. Insofern finde ich, ist es ein wichtiges Buch.
Würden Sie sagen, dass das auch heute noch ein Buch ist, was man lesen sollte?
Auf jeden Fall, ja. Also weil man da eben auch die Entstehungsweise einer Ideologie nachvollziehen kann. Wie kommt es dazu, dass ein Mensch auseinanderliegende Phänomene so zusammenzwingt, dass sie alle auf eine Ursache zurückzuführen sind? Und was hat das für Folgen? Ja? Wie wird die Welt da gesehen und wie wird dann wiederum auf die Welt eingewirkt auf der Grundlage einer solchen Ideologie? Das gilt also für alle möglichen Ideologien. Das gilt für den Marxismus, das gilt für den Islamismus, das gilt für andere Ideologien, die neu entwickelt werden. Ja. Es ist immer, wenn es konsequent zu Ende gedacht ist, ein System, das auf einer Prämisse beruht, die einfach behauptet wird. Daraus wird alles andere abgeleitet und die Wirklichkeit wird dann nur noch unter Maßgabe dieser Prämisse wahrgenommen. Also alles, was nicht passt, wird passend gemacht. Und es klappt dann auch. Ja. Das ist das Erstaunliche. Es klappt dann auch. Alle Phänomene lassen sich dann, so scheint es, von dieser Ideologie her erklären. Und das ist natürlich eine furchtbare Horizontverengung und kann so schreckliche Folgen haben.
Professor Barbara Zehnpfennig war das, sie ist Extremismusforscherin und hat über eben dieses Buch Mein Kampf publiziert. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Zehnpfennig. Ja, 100 Jahre alt ist dieses Werk mittlerweile. In der Nazizeit, haben wir gerade gehört, ist es unter anderem millionenfach verschenkt worden, Matthias. Später durfte es dann natürlich nach dem Krieg erstmal nicht mehr verlegt und verkauft werden. Und dann ist 2016 eine kommentierte Neuausgabe erschienen. Du hast ja eben gesagt, du hast dein Exemplar auf dem Flohmarkt gekauft, vor 2016, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, man konnte das schon auch noch bekommen, wenn man wollte, ne?
Ja, wir sollten einfach noch mal ganz kurz uns daran erinnern, dass in diesen Zeiten, sage ich einfach mal 80er Jahre, 90er Jahre, auch 70er natürlich und auch schon davor, auf solchen Märkten viele Dinge angeboten wurden, die heute vermutlich jedenfalls einen ziemlichen Aufschrei ergeben würden. Also man konnte auch so ein SS-Dolch kaufen, da stand dann drauf, meine Ehre ist Treue oder heißt Treue. Man konnte allerlei Abzeichen kaufen, die die Nazis getragen haben. Es gab dann so Kappen von einem SS-Mann und so weiter. Also Devotionalien im weitesten Sinne. Hitler will da jede Menge und eben auch Mein Kampf. Und das wurde teilweise unter der Ladentheke, teilweise aber auch offen feilgeboten. Und da hat niemand großartig was gegen gemacht, weil das auch offenbar relativ schwierig war, weil die Händler waren dann schnell weg. Und wenn die Polizei kam, dann waren sie eben weg und damit ist das einfach weiter unters Volk gekommen. Und diese Bücher, die kommen alle aus Opas Nachlass. Mhm. Auf dem Speicher irgendwo entdeckt, juhu, ich mach Trödel, da geht das mit hin.
Ja, dieses hier hat irgendwie noch einen Umweg über die USA genommen, habe ich gesehen. Order from, bestellen Sie von, ja. Liberty Bell Publications, ja. In Reedy in den USA.
Es also, gab eine NSDAP-AO, ja. Im Nachkriegsdeutschland, 45 später. Das war eine Auslandsorganisation der verbotenen NSDAP und die saßen tatsächlich in Amerika. Und es gab hier in Deutschland Leute, die da eben bestellt haben und da kann das ja gut hergekommen sein.
Ja, ein Reimport.
Genau.
So, dann kam 2016 die kommentierte Ausgabe heraus, mehr als 60 Jahre nach Kriegsende. Warum zu diesem Zeitpunkt? Warum nicht früher? Warum nicht später?
Ja,
warum
da? Ja, das stimmt, aber die Frage ist einfach zu beantworten. Aber man muss vorher noch kurz sagen, es gab damals auch die Debatte, ist das eigentlich sinnvoll, sowas zu machen? Also sollen wir dieses Werk nochmal dem Publikum sozusagen zur Verfügung stellen? Oder, das ist dann das, was wir eben gehört haben, das sollten wir unbedingt machen, weil es ja auch eine historische Quelle ist. Um den Mann zu verstehen, sollte man das lesen. So, das ging aber nicht, weil 1945 am 30. April hat Hitler Selbstmord begangen. Das heißt, in dem Moment waren seine Urheberrechte für die nächsten 70 Jahre gesperrt. Also ohne sein Okay konnte man das nicht veröffentlichen, da er tot war, wurde das kompliziert. So, dann haben die Amerikaner das Buch bzw. die Rechte an diesem Buch dem bayerischen Finanzministerium übertragen, weil der Verlag in München saß. Mhm. Und das bayerische Finanzministerium musste sich nun an diese 70 Jahre halten. 45 plus 70 sind 2015.
Aha, so,
und dann konnte man das machen und dann wurde es eben nach 2015 war es sozusagen, heute sagt man glaube ich gemeinfrei, also dann konnte man das verwenden und dann hat das Institut für Zeitgeschichte sich dran gemacht und eine kommentierte Ausgabe gemacht.
Genau, und mit daran gearbeitet hat Dr. Ottmar Plöckinger, er war damals Teil des Herausgeberteams. Herr Plöckinger, kommen Sie hoch zu uns bitte. Hallo, Herr Plöckinger. Warum hat man sich entschieden, damals diese kommentierte Ausgabe herauszugeben?
Ja, die Forderung danach von historischer Seite ist schon lange erhoben worden, seit den 60er, 70er Jahren. Aber der Druck ist immer größer geworden, das drohende Ende des Urheberrechts. Auf der anderen Seite immer weniger Staaten weltweit haben sich an das Verbot gehalten, das das bayerische Finanzministerium ausgesprochen hat, keine Nachdrucke zu machen. Und wohl der letzte Anstoß war das Internet. Das Buch ist natürlich im Internet immer weiter verbreitet worden, in allen möglichen Varianten. Und es ist klar, man kann das nicht frei zirkulieren lassen, ohne eine historische Einbettung. Und damit war eigentlich die Entscheidung fast unvermeidlich, dass man das macht.
Wie ist denn dieses Team zusammengestellt worden? Also wie genau sind Sie denn in dieses Team hereingeraten?
Ja, das war ein langer Prozess und man hat am Anfang eher versucht, auf kleiner Struktur zu arbeiten. Also am Beginn war das eher ein kleines historisches Projekt und alles bekannt geworden ist, war das Interesse so enorm, dass das gesamte Team neu aufgestellt worden ist. Eigentlich erst so 2012 herum wurde das Team so etabliert, wie es dann letztlich gearbeitet hat, mit vielen, vielen, vielen Zuarbeiten. Also die vier Namen, die jetzt droben stehen, verschleiern ein bisschen, dass bis zu 80 Historiker daran mitgearbeitet haben, also ein riesiger Komplex das Ganze und ich habe zuvor bereits zu meinem Kampf publiziert, insofern war es naheliegend, dass ich hier mitarbeite.
Ja, wie sind Sie denn da vorgegangen? Also das lag dann da und Sie waren das Team von den vier Menschen und die Zuarbeiter, wie haben Sie sich das aufgeteilt? Haben Sie gesagt, hier du machst Seite 1 bis 300 oder wie genau ging das?
Naja, der erste Durchgang war letztlich, jeder arbeitet das Buch durch und macht einen Vermerk, was glaubt jeder, welche Stelle sollten kommentiert werden.
Ja.
Und das hat jeder gemacht und dann schauen wir mal, welche Schwerpunkte jeder herausgefunden hat. Gibt es Überschneidungen, gibt es Abweichungen? Das war sozusagen der erste Durchlauf. Dann hat man einen Eindruck bekommen, wie groß eigentlich der Kommentierungsbedarf ist, weil natürlich das, was ich kommentierungsbedürftig empfunden habe, hat vielleicht ein anderer nicht so empfunden oder umgekehrt. Was für mich klar war, war für einen anderen überhaupt nicht klar. Und da hat sich gezeigt, das sind Tausende von Fußnoten, die auf uns zukommen. Und dann hat man natürlich geschaut, wo sind die Forschungsschwerpunkte der einzelnen Kollegen, wer hat welches Know-how, wer hat welche Netzwerke im Hintergrund. Und dann haben wir versucht, das aufzuteilen, eben zu jedem Forschungsschwerpunkt auch jemanden verantwortungsmäßig einzusetzen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die anderen dann dort nichts gemacht haben, aber es hat sozusagen Federführung gegeben. Aber letztlich hat natürlich jeder dann auch die Kommentierungen der anderen kommentiert. Manchmal korrigiert.
Sehr viele Fußnoten drin.
Ja, das ist eine ungewöhnliche Erfahrung für Historiker, wenn man eine Anmerkung schreibt und dann lesen die anderen und dann kommt die völlig zerpflückt und zerfledert zurück und merkt, viele sehen das anders, aber es ist ein wichtiger Lernprozess, um nicht so im eigenen Saft und im eigenen Denken verhaftet zu bleiben.
Was war denn Ihr Schwerpunkt?
Mein Forschungsschwerpunkt war natürlich die Frühgeschichte der NSDAP, also die Entstehungszeit, so die Parteierzählung, die Hitler ja hier enorm geschönt darstellt. Das ist mein Forschungsschwerpunkt gewesen, also die Jahre 1919, 20, 21 und dann wird die Sache ja ziemlich dünn. Das waren so meine eher Schwerpunkte, mit denen ich mich beschäftigt habe.
Ja. Und was waren so die größten Schwierigkeiten bei der Kommentierung? Also für Sie jetzt persönlich, gar nicht im Team, sondern für Sie?
Also für mich persönlich natürlich die Schwierigkeit, zurückzutreten und zu sehen, was muss ein Leser wissen, eine Leserin wissen, was ist für das Verständnis dieser Stelle, dieser Passage wirklich notwendig, was ist Erklärung und wie weit gebe ich auch Beurteilung oder Bewertung mit. Es hat immer wieder die Diskussion gegeben, ja, steht es uns zu, Leser, Leserinnen an der Hand zu nehmen und zu zeigen, so muss man das lesen. Immer wieder die Debatte, wie weit gehen wir bei der Erklärung. und gleichzeitig immer wieder der schwierige Spagat zwischen Wissenschaftler und jemand, der auch einen didaktischen Anspruch hat. Wir wollten ja auch eine Edition machen, die später für den Schulgebrauch, für Universitäten brauchbar sind und nicht nur einen kleinen ausgewählten Kreis für Akademiker, die in dieser Forschung bereits drinnen stecken. Wie formuliert man so etwas dann?
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass das zahlreiche Fußnoten bekommen hat, das neue Werk. Jetzt ist ja dieses hier schon knapp 800 Seiten dick, haben wir gehört. Wie dick ist denn jetzt die kommentierte Ausgabe?
Die ist knapp 2000 Seiten lang.
Okay. Wie waren denn 2016 die Reaktionen auf dieses Buch?
Die Reaktionen, würde ich sagen, im Grunde waren sie durchaus positiv. Es hat einige sehr massive Stimmen gegeben, die ganz grundsätzlich gegen diese Edition aufgetreten sind. Also gar nicht die Frage, wie man es machen soll oder ob man es besser machen kann. Jeremy Adler ist ein Name gewesen, der sehr, sehr stark dagegen aufgetreten ist, dass man ein solches Buch ganz grundsätzlich nicht edieren sollte. Aus verschiedenen Gründen, vor allem natürlich aufgrund des Autors. Und dann hat es natürlich auch Kritik gegeben an einigen Verfahrensweisen, die nachvollziehbar sind. Es ist eben nicht alles machbar. Und natürlich jeder Wissenschaftler, jeder Wissenschaftlerin, die hier Kommentare geschrieben hat, hat natürlich ihren Schwerpunkt auch im Blick gehabt. Warum hat man das nicht stärker beurteilt und das nicht stärker beachtet? Das heißt, es war auch viel Kritik in manchen Bereichen, in Detailfragen. Aber das Echo in Summe war durchaus positiv, dass es erstens gemacht worden ist und dass es im Grunde eine sehr solide Arbeit geworden ist, mit der man wissenschaftlich weiterarbeiten kann, auf die die Forschung aufbauen kann. Also im Endeffekt war die Reaktion durchaus positiv, auch wenn es auch einzelne Kritik und in wenigen Fällen auch sehr grundsätzliche Ablehnung gegeben hat.
Ja, jetzt ist das Ganze ja schon wieder fast 10 Jahre her, die kommentierte Ausgabe. Würden Sie das heute wieder genauso machen oder haben Sie über die ein oder andere Formulierung noch ein paar Mal geschlafen und sagen heute, ach, da könnte man doch noch mal ran?
Ach, man wäre kein guter Historiker, wenn man nicht dazulernen würde. In der Forschung stehen zu bleiben, ist etwas, was kein guter Ansatz ist. Selbstverständlich weiß man über manche Aspekte jetzt wieder ein bisschen mehr, ein bisschen differenzierter, ein bisschen tiefer könnte man in manchen Stellen gehen. Das Grundprinzip, wie wir es gemacht haben, würde ich so beibehalten. Natürlich, die neuere Forschung müsste eingearbeitet werden, vielleicht auch die eine andere Kommentierung in einen neuen Kontext ein bisschen eingebettet werden, auch was die neuen historischen Entwicklungen betrifft. Aber die Grundansätze, die Grundideen würde ich so beibehalten, ja.
Ja, Sie sind ja auch Lehrer, Herr Plöckinger. Empfehlen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern, Mein Kampf zu lesen, entweder im Original oder in kommentiert?
Nein, also ich empfehle es nicht, dieses Buch zu lesen. Ich arbeite gelegentlich mit kleinen Textpassagen daraus, aber muss sich natürlich dessen bewusst sein, das ist ein großes Buch, das erst im großen Zusammenhang dann auch wirklich erschließbar ist und verständlich ist, welche monströse Vorstellungswelten hier drinnen sind. Das heißt, jemanden, der das entsprechende Hintergrundwissen oder auch die Lebenserfahrung noch nicht hat, 14-, 15-Jährige kann man sozusagen jetzt nicht sagen, lies das Buch einmal und dann weißt du, wie Hitler tickt. So funktioniert es, denke ich, nicht. Das ist natürlich schon eine pädagogische Aufgabe, eine didaktische Aufgabe, die Lehrer, Kollegen, Kolleginnen leisten müssen, begleitend Passagen daraus zu lesen, begleitend die Erklärungen, Fußnoten mitzunehmen, einzubauen, dann ja, einfach nur das Sagen, das Buch sollst du mal lesen, das würde ich so nicht machen.
Ja. Ab welchem Alter würden Sie das empfehlen, über den Nationalsozialismus zu sprechen in Schulen?
Ich denke, das ist die Art und Weise, wie man spricht. Über den Nationalsozialismus kann man schon mit 12-, 13-Jährigen, denke ich, reden. Mein Kampf ist dann vielleicht noch kein Thema. Aber so ab 15, 16, denke ich, ist das auch eine Möglichkeit, gewisse Passagen, Stellen zu lesen. Etwa, was Hitler über die Schule schreibt, was Hitler über junge Menschen schreibt, was Hitler über solche Themen schreibt, die auch für junge Leute heute wichtig sind. Über Kleidung, er lässt sich auch über Mode aus und all diese Dinge. Das heißt,
was hat er denn da geschrieben?
Naja, die Hosenmode, das mag er überhaupt nicht, die moderne Mode entspricht.
Ach, bei Frauen
nicht, bei Frauen zum Beispiel. Ja. Aber auch die Vorstellung, wie denn junge Menschen sein sollten, was in der Bildung wichtig ist. Sie sollen weniger Wissen vermittelt bekommen, sie sollen nicht gedrillt werden in Sprachen und ähnliche Dinge. Natürlich mit dem Hintergrund, es sollen Erfahrungen vermittelt werden, mehr in die Welt hinausgehen, sozusagen hier sich vorbereiten auf den Kampf des Lebens, auf die Herausforderungen des Lebens. Alles, was Hitler über auch Jugend, über Bildung schreibt, muss man natürlich vor dieser Folie sehen. Ein junges, kräftiges, kampfwilliges, selbstbewusstes und letztlich auch aggressives, junges Bevölkerungspotenzial heranzuziehen. Ja. Mit dem können sich auch junge Leute beschäftigen.
Das Institut für Zeitgeschichte hat 2016 eine kommentierte Ausgabe von Mein Kampf herausgegeben und Dr. Ottmar Plöckinger hat daran mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Gespräch. Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, wir sind die Einzigen auf dieser Bühne hier heute Abend, die dieses Werk nicht komplett gelesen haben.
Ja.
Und das, wir machen eine Sendung drüber.
Ja, das ist aber die Kunst des Journalisten. Ja. Ja? Also wir können das vielleicht so sagen, dass du kennst ein Türblatt und eine Tür und das hängt an einem Scharnier. Und das Scharnier sind wir. Wir müssen versuchen zu erklären, was das ist. Und das machen wir mit Hilfe dieser wunderbaren Experten. Haben wir heute auch hingekriegt. Aber ich muss für mich sagen, mir fällt es schon schwer zu akzeptieren, dass sich ein menschlicher Kopf oder Gehirn, besser gesagt, derartiges ausdenkt und dann eben auch in die Tat umsetzt. Und wenn ich mir einfach mal überlege, dass es heute immer noch Leute gibt, die sagen, nicht alle Menschen sind gleichwertig. Ja, die unterscheiden in, ich sage jetzt diese Worte, Passdeutsche, Biodeutsche, was weiß ich für Deutsche. Und sie ignorieren einfach dieses wunderbare Grundgesetz, das wir haben, in dem am Anfang steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht der Deutschen, der Weißen, der Männlichen, der Weiblichen, da steht einfach nur des Menschen. Und das sind alle. Jedenfalls die, die im Einzugsgebiet dieses Grundgesetzes sind. Und wir müssen im Gegensatz zu diesem Herrn dort, finde ich jedenfalls, aufrechterhalten, dass wir mit Menschen würdig umgehen, und zwar auch mit allen. Und wenn wir das machen, dann, finde ich, haben wir eine gute Zukunft. Wenn wir das nicht machen, dann könnte es auch wieder schiefgehen.
Ja, und das war sie auch schon, unsere Stunde History über Adolf Hitlers Mein Kampf, das vor etwa 100 Jahren erschienen ist. Wir bedanken uns. Ich bedanke mich natürlich bei dir, Matthias.
Ich mich erst bei dir.
Und wir bedanken uns bei unseren Experten und Expertinnen, bei Professor Wolfram Püter, bei Professor Barbara Zehnpfennig und Dr. Ottmar Plöckinger und natürlich bei euch. Liebes Kiel, es war uns eine Ehre und wir hoffen, ihr hattet ein wenig Freude an diesem, ja, nicht so wahnsinnig schönen Thema. Dankeschön. Das war eine Stunde History über 100 Jahre Mein Kampf. Wir haben diese Folge aufgezeichnet am 15. Mai im Kulturforum in Kiel. In der nächsten Folge geht es um das Space Race. 1955 hat US-Präsident Eisenhower das gestartet. Die Folge dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.